Lukas Kapitel 5 von Vers 1 bis 5. Es begab sich aber, als das Volk ihn umdrängte und das Wort Gottes hörte, während er selbst am See Genezareth stand. Da sah er zwei Boote am Ufer des Sees liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da trat er in eines der Boote, das Simeon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande abzustoßen. Darauf setzte er sich nieder und lehrte die Volksscharen vom Boote aus. Als er dann seine Ansprache beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre auf die Höhe hinaus und werft eure Netze aus, damit ihr einen Zug tut. Da antwortete Simon, Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Wir sind im Namen des Herrn versammelt, um sein Wort zu hören und die Dinge, die vor sich gehen, auch zu erwähnen. Aber hauptsächlich geht es immer darum, dass Gott mit uns, die wir gläubig geworden sind oder die es noch werden sollen, zu seinem Recht kommt, dass wir seinen Willen erkennen und ihn tun und so er uns hilft, und das wird er, dass wir dann doch zu seinem Wohlgefallen leben könnten, um die Gewissheit zu haben, wenn der Herr kommt, dass wir dann nicht vergeblich geglaubt und gelaufen wären, sondern als solche, die wirklich in der Nachfolge des Herrn standen, den Willen Gottes getan haben und ein ihm wohlgefälliges Leben geführt haben. Ich glaube, dass es möglich ist, sonst hätte Gott es von uns nicht verlangen können. Und wenn er es von uns verlangt hat, dann schenkt er auch die Kraft dazu, dass es getan werden kann. Manchmal erreichen Gläubige allerdings einen Zustand, in dem sie nervös werden und über alle Maßen den Willen Gottes tun möchten, und dabei verfehlen sie ihn. Der Wille Gottes kann nur da getan werden, wo man in Gott zur Ruhe kommt. Nicht, wo man nervös wird und rumsucht, was man jetzt tun könnte, sondern einfach in der Nachfolge des Herrn steht, Gott vertraut und so automatisch seinen Willen tut. Wenn jeder Mensch sich am Tage einige Male fragen würde, ist das jetzt der Wille Gottes, dass ich dies tue oder das tue, dies tue, wir machen uns und die ganze Welt nervös und kommen gar nicht dazu, den Willen Gottes zu tun. Nein, ganz still und einfach in der Nachfolge des Herrn ihm sagen, Herr, dir befehle ich diesen Tag an, sei du mit mir, leite mich durch deinen Geist, das Rechte zu tun. Und ohne viel Anstrengung kommt Gott zu seinem Recht in unserem Leben. Doch gelobt sei sein Name. Nun, es gibt ja eine große Anzahl Dinge, die erwähnt werden können, die so ja in unseren Tagen geschehen. Speziell wollen wir auch all derer gedenken, die in diesen Tagen unschuldig leiden, all derer, die im Kriegsgebiet sind. Wir haben es ja alle mitbekommen, dass der letzte Zug gestartet wurde und nach menschlicher Einschätzung kann es ja nur ein paar Tage dauern. Mit den heutigen Mitteln sind es ja nicht Jahre, die man benötigt, um einen Sieg herbeizuführen. Ein paar Tage genügen für Kuwait und eine Woche, dass in Bagdad der Sieg verkündigt wird. Heute geht das alles sehr, sehr schnell. Was mich allerdings bewegt, war die Tatsache, dass Gorbatschow im letzten Augenblick als der Vermittler, der Mann des Friedens aufgetreten ist. Wir schätzen ihn alle sehr. Und wir wissen, laut biblischer Prophetie wird Russland die Leitung übernehmen in dem letzten Kampf, der gegen Israel geführt werden wird. So leid uns das tut, aber es ist nun einmal biblisch und so wird es geschehen müssen, auf dass die Schrift ihre Erfüllung findet. Was jetzt abzusehen ist, und dazu braucht man kein Prophet zu sein, ist die Tatsache, dass der gesamte Hass der Araberwelt sich gegen Israel so steigern wird, bis zum geht nicht mehr. Bis eben diese Stunde schlagen wird, in der dann der Schlag gegen Israel geführt wird. Was mich in diesem Zusammenhang doch bewegt und zum Nachdenken bringt, ist folgende Tatsache. Wir wissen, das können wir aus Offenbarung 9 und aus Offenbarung 16, aus dem Propheten Hesekiel, aus verschiedenen Bibelstellen entnehmen, dass nun dieser letzte Kampf wirklich diese Massen mit einbeziehen wird. Und wenn wir davon ausgehen, dass doch Jahre, meinetwegen 6, 7 Jahre benötigt werden, um wieder aufzurüsten und alles auf den Stand zu bringen, um dann den Schlag führen zu können. Und wenn dieser Schlag, der dann geführt werden wird, 7 Jahre nach der Entrückung erst sein kann, wie nahe könnte dann die Entrückung sein? Begreift ihr mich? Wenn also 7 Jahre nach Entrückung dieser Schlag, also die Schlacht bei Harmagedon, stattfinden wird, und das wird sie nicht früher, denn nach der Entrückung sind 3,5 Jahre für den Dienst der beiden Zeugen und dann ist der Bundesbruch mit Rom und Israel und danach sind die 3,5 Jahre der großen Verfolgung, wo viele Märtyrer ihr Leben lassen werden und erst dann ganz am Ende findet die letzte Schlacht statt, wo auch Offenbarung 19 in Erfüllung gehen wird, wo der Herr auf einem weißen Ross nach dem Hochzeitsmahl vom Himmel herunterkommt und alle Heiligen mit ihm auf Rossen. Ross bedeutet immer Kampf, ganz gleich, wo ihr das in der Bibel lesen mögt. Und so wird er dann den letzten Kampf führen. Man kann es in Offenbarung 19 von Vers 11 sehr deutlich nachlesen und die Zusammenhänge finden. Noch einmal möchte ich einfach hervorheben, ohne uns Angst zu machen. Und ich bitte darum, dass wir nüchtern bleiben bis zum letzten Tag. Wer heiraten möchte, tue es sehr schnell und gut. Und wer was tun möchte, tue es, tut alle Dinge, als hätten wir noch 100 Jahre. Aber lasst uns leben, als könnte es jeden Tag geschehen. Wir müssen einfach nüchtern bleiben in jeder Beziehung. Wenn nun tatsächlich die erste Runde jetzt ihr Ende nimmt und dann die zweite und letzte Runde ja folgen muss, wir wissen vielleicht zur Erklärung, ihr wisst, dass allein in der Sowjetunion rund 50 Millionen Moslems wohnen. Der gesamte asiatische Teil ist ja fast muslimisch. Und deshalb können wir auch verstehen, warum das so sein muss. Und die Bibel sagt ja, vom äußersten Norden, Weißrussland oder Leningrad, wäre ja nicht der äußerste Norden gesehen von Jerusalem aus. Man muss dann schon gerade ausschauen und nicht nach links schielen, um genau geografisch zu begreifen, welche Völkerschaften da dann aufmarschieren werden. Wir können froh sein. Ihr habt in Frankreich 3 Millionen Moslems, wir haben 1,7 Millionen und andere haben noch weniger. Aber Russland hat sie eben doch zu genau 50 Millionen. Und das macht schon eine ganze Menge aus. Und wenn wir dann die Übermacht der gesamten muslimischen Welt betrachten und das winzige Israel, dann muss Gott eingreifen und Gott wird eingreifen. Amen. Die letzte Schlacht entscheidet unser Herr, wenn er dann vom Himmel herunterkommt und seine Macht offenbart. Was mich, und das bitte ich jetzt zu verzeihen, auch noch sehr bewegt hat, war, als vor einigen Tagen durch die Nachrichten kam, dass Hussein ein Buch geschrieben hat, in dem er Hitlers Buch Mein Kampf kopierte, und es trägt den Titel Unser Kampf. Ich schaue nicht oft fern, weil ich keine Zeit habe, aber an einem Abend, wahrscheinlich Donnerstagabend, um 23 Uhr habe ich dann die Nachrichten gehört und gesehen, und dann zeigte der Mann, der Journalist, das Buch von Saddam Hussein mit dem Titel Unser Kampf und hat deutlich gesagt, dass er vieles von Hitler übernommen hat, und darin steht, dass das jüdische Volk total ausgerottet und der Staat Israel völlig vernichtet werden muss. Und dann sehen wir also, woher der Wind weht. Und wir glauben, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht der Gott Ismaels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der wird den Sieg davontragen. Es wäre eine große Anzahl Gedanken, die da noch erwähnt werden können. Aber wir sind ja nicht hier, um einen politischen Unterricht zu bekommen. Aber wenn es nun schon in die biblische Prophetie hineingeht, dann meine ich, tun wir wohl daran, wenn wir die Dinge beobachten und nicht einfach darüber hinweggehen. Ich glaube, wir werden je länger, je dankbarer, dass Gott uns so viel Gnade geschenkt hat, eben das prophetische Wort zu erkennen. Vielleicht auch diese Erwähnung nicht ganz passend, aber ich schreibe jetzt eine neue Broschüre. Ich schreibe über die Kapitel der Offenbarung der Reihe nach und bin jetzt bei Kapitel 14 angelangt. Es wird nicht umfangreich, vielleicht 100 Seiten, ich weiß es nicht. Habe dann aber, als ich zu Kapitel 13 kam, doch ein paar Kommentare herausgenommen, um nachzusehen, was andere über den Antichristen gesagt haben. Und der bekannteste Mann, was Radio-Evangelisation betrifft und ja hier seinen Hauptsitz hat, er schreibt, der Antichrist muss ein Jude sein, er muss aus Syrien kommen und er muss römischer Staatsbürger sein. Da habe ich den Kopf geschüttelt, und wenn ich Eselsohren gehabt hätte, hätte ich nochmal hingehört. Aber da ich sie nicht hatte, habe ich das Buch zugemacht, beiseite gelegt und gesagt, unfassbar, unfassbar. Dann habe ich andere Kommentare nachgelesen und habe da auch gewusst und erkannt, woher der Wind weht. Als die Gegenreformation begann und alle Reformatoren haben das Papsttum als das Antichristentum bezeichnet, und dann kam Ignatius von Loyola, der den Jesuitenorden ins Dasein gerufen hat, und er stellte die These auf, dass der Antichrist ein Jude sein muss, weil Christus ein Jude war. Für uns war Christus kein Jude. Für uns war Jesus Christus Gott geoffenbart in Menschengestalt. Aber dass Männer, die sich als Männer Gottes bezeichnen und oft den Eindruck erwecken möchten, als haben sie die Weisheit Gottes mit Löffeln zu sich genommen, dann in das gleiche Horn blasen, das begreife ich nicht. Aber wie gesagt, da wollen wir auch nicht überheblich sein. Wir alle hätten es nicht genau gewusst, wenn nicht Gott seinen Knechten und Propheten Bruder Brennim gesandt hätte. Und so kommen wir immer wieder auf den gleichen Punkt zurück. Gott offenbart sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Und so haben wir den Anschluss an die prophetische Verkündigung bekommen. Und all diese Dinge sind auch nicht in meinem Garten gewachsen, sondern ich habe sie den Predigten Bruder Brennims entnommen. Da wir nun schon bei diesem Thema angelangt sind, lasst mich noch klärend in wenigen Sätzen Folgendes sagen. Immer wieder geht es ja darum, dass ich gefragt werde, ob wir nun alles glauben, was Bruder Brennim gepredigt hat und ob auch die sieben Donner glauben, die er gepredigt hat und so weiter. Ich möchte klarstellen vor Gott und allen Menschen, dass wir alles, was Bruder Brennim aus dem Worte Gottes gepredigt hat, auch predigen und dem nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Wenn aber Brüder über die Donner die unmöglichsten Deutungen geben und Lehren daraus machen und dann diese Lehren als sieben Donner bezeichnen und dann noch die Verbindung zu Bruder Brennim herstellen, dann meinen wir, dass es nicht geschehen darf. Es ist nicht richtig, eigene Lehren zu bringen unter dem Deckmantel des Themas sieben Donner und dann Bruder Brennim das Unmöglichste sagen lassen, was er gar nicht gesagt hat. Und zu unserer Beruhigung, zu unserer aller Beruhigung, und das sage ich mit klarem Wissen dessen, was ich jetzt ausspreche, erst gemäß Offenbarung 10, wenn der Herr herunterkommt, um seinen Fuß auf Land und Meer zu setzen, als der ursprüngliche Eigentümer, und ich kann es nicht genau sagen, aus der Bibel, ich schreibe jetzt darüber, es wird genau 3,5 Jahre vor Toresschluss sein, also genau nach dem Dienst der beiden Zeugen, wenn der Herr sich den 144.000 offenbart und dann wie ein Löwe brüllen wird, der Bund gebrochen und die letzten 3,5 Jahre ihren Anfang und ihren Lauf nehmen werden. Beweisen kann ich das 100%ig aus Daniel, Kapitel 12, Vers 5 und 6. Denn da fragte der Prophet oder der Engel, der mit ihm redete, wie lange wird es noch sein, bis zum Ende dieser wundersamen Dinge. Und dann hob der Engel seine Hand zum Himmel empor und schwur bei dem Ewiglebenden, wie in Offenbarung 10. Er schwur bei dem Ewiglebenden in Daniel 12 und in Offenbarung Kapitel 10. Und in Daniel steht dann noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Wenn heute irgendjemand, er berufe sich auf Gott, auf Mose, auf Abraham, auf Paulus, auf Brennim oder sonst jemand. Wenn heute jemand kommt und sagt, die Donner aus Offenbarung 10, 7 oder 4 sind bereits ertönt und so weiter, schickt ihn zur Tür hinaus und sagt, erst wenn du klar bist in deinem Verstande, kannst du wiederkommen. So hat es keinen Sinn, weiter miteinander zu reden. Doch, das mag ein bisschen krass sein, aber wir sind nicht dazu da, um jedem Gaukler Gehör zu schenken, der eine Atmosphäre erzeugt. Ich habe es doch oft genug gehört. Christus habe den Gnadenthron verlassen, ist in den sieben Donnern geoffenbart. Er steigt hinunter. Er hat Fuß auf Land und Meer gesetzt. Jetzt vermählt er sich mit seiner Braut. Was ist da schon alles gepredigt und verkündigt worden? Nicht mit mir. Es muss gemäß der Schrift sein. Und wenn es nicht gemäß der Schrift ist, dann ist es nicht für mich, weil es nicht von Gott ist. Gott ist immer und ewig an sein Wort gebunden und dabei bleibt es. Heute liegt es mir auf dem Herzen, uns wieder durch das Wort Gottes Mut zu machen, uns im Glauben zu stärken, vielleicht in Anlehnung des Wortes, das wir schon gemeinsam gelesen haben, aber dann auch zu einigen Bibelstellen, die uns einfach zum Segen werden, so glaube ich es. In Lukas 5 haben wir gelesen, ich beziehe mich noch einmal auf Vers 5, Lukas Kapitel 5, dann von Vers 5, vielleicht noch kurz ein wenig weiter. Da antwortete Simon: Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Als sie das getan hatten, fingen sie eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zerreißen wollten. Da winkten sie ihren Genossen, die in dem anderen Boot waren, sie möchten kommen und ihnen helfen. Die kamen auch und man füllte beide Boote, so dass sie tief gingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie nieder und rief aus: Herr, gehe weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn Schrecken hatte ihn und alle, die bei ihm waren, wegen dieses ihres Fischfangs befallen. Soweit dieses teure und heilige Wort. Was lernen wir daraus? Wenn der Herr in unser Boot steigt, wird alles anders. Wir kennen es aus der Geschichte mit dem Sturm. Er gebietet dem Sturm, er gebietet den Wellen. Der Sturm schweigt, die Wellen legen sich. Hier ist ein Wort der Verheißung gegeben worden und Petrus hat dann gesagt: Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Er hatte ein Gebot des Herrn und dieses Wort, das ihm zuteil wurde, hat er im Glauben ausgeführt und mit diesem Glaubenszug, so können wir ihn nennen, hat er unter Beweis gestellt, dass der Herr Wunder zu tun vermag, wenn Dinge auf sein Wort hin getan werden. Ihr wisst ja, wer fischt, der fischt ja wohl nicht des Tages. Hier haben wir unseren geliebten Bruder, der sein Leben lang auf dem Zürichsee gefischt hat. Einmal fahre ich noch mit dir. Aber sicher, man muss schon wissen, was man tut. Und siehe da, die ganze Nacht hindurch gefischt und die Netze waren leer. Aber auf dein Wort hin. Herr, weil du es gesagt hast, tue ich's. Auf diesem Gehorsam, der im Glauben ausgeführt wurde, lag der Segen Gottes. Und wenn die Fische nicht dort gewesen wären, dann hätte Gott sie geschaffen, damit sie dort sind und die Netze wären voll geworden. So ist unser Gott. Er hält, was er verspricht. Was nun unser Heil und überhaupt die Erlösung, die Gnade und alles, was uns von Gott geschenkt wurde, betrifft, lasst mich dazu doch ein paar Stellen lesen. Ich beginne mit Hebräer, dem ersten Kapitel, Vers 1 und 2. Und ich möchte, dass wir alle die Vergangenheitsform die in diesen Bibelstellen vorkommt, beachten. Nicht Gott wird, Gott hat es getan. Hebräer Kapitel 1, Vers 1 und 2. Nachdem Gott vor Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns im Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt, durch den er auch die Weltzeiten geschaffen hat. Diese ist der Abglanz und so weiter. Hat. Gott wird nicht erst, Gott hat. Gott hat durch die Propheten gesprochen und angekündigt, was er tun würde. Im Sohne hat er gesprochen und das Angekündigte zu einer göttlichen Realität hier leibhaftig auf Erden in Jesus Christus, unserem Herrn, gemacht. Aus Epheser, dem ersten Kapitel, möchte ich von Vers 3 lesen. Epheser Kapitel 1, Vers 3 bis 5. Epheser 1, Vers 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt in Christus ist, gesegnet hat. Denn in ihm hat er uns ja schon vor Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wer weiterlesen möchte, kann es ja gerne tun. Immer wieder steht hier das Gleiche. Gott hat. Gott wird nicht erst, Gott hat. Gott hat erwählt, Gott hat erlöst, Gott hat begnadigt. Gott hat vor Grundlegung der Welt unseren Namen in das Buch des Lebens geschrieben. Gott hat uns vorher bestimmt, dass wir nach dem Wohlgefallen seines Willens leben können. Und wie wir hier gelesen haben, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt ist, in Christus gesegnet hat. Ihr Lieben, wenn diese Fülle des Segens noch nicht voll zum Durchbruch kommen konnte und noch nicht offenbar geworden ist, dann liegt es nicht an Gott. Dann liegt es an uns. Irgendwo sind wir oder Umstände, was auch immer, ein Hindernis. Von der Seite Gottes aus ist wirklich alles geschehen. Gott wird nicht erst, Gott hat uns mit jedem Segen geistlicher Art gesegnet, der in der Himmelswelt in Christus Jesus vorhanden ist. Damit dieser Segen in uns und durch uns offenbar werden kann, müssen wir Gefäße werden, die sich vom Herrn reinigen lassen, Gefäße, die sich ihm zur Verfügung stellen, damit diese Fülle des Segens, die er geschenkt und gegeben hat in Christus, durch die Gemeinde offenbar werden kann. Bruder Branham hat es so schön formuliert. Er sagte, alles, was Gott war, ergoss sich in Christus. Und alles, die ganze Fülle, ergoss sich dann, die in Christus war, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in die Gemeinde. Jetzt, und das wissen wir alle, kommt es auf unseren Glauben an? Petrus hätte lange im Boot sitzen bleiben können, wenn er nicht getan hätte, nach dem Wort des Herrn wäre kein Wunder geschehen. Die Netze hätten sich nicht gefüllt. Auch wir müssen es wagen und dem Herrn sagen, auf dein Wort hin glauben wir, dass wir mit jedem Segen geistlicher Art gesegnet worden sind in Christus Jesus, unserem Herrn, wie er in der Himmelswelt vorhanden ist. Weiter lesen wir gemeinsam von Vers 9, vielleicht nur Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte, immer das Wort hat. Er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan. Man kann auf Vers 22 in Epheser 1 lesen. Vers 22, ja, alles hat er ihm unter die Füße gelegt und hat ihn zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wir müssen uns das jetzt mal so vorstellen. Christus ist das Haupt des Leibes. Der Leib besteht aus sehr vielen Gliedern und er ist das Haupt. Wenn nun diese Fülle, die Gesamtfülle des Leibes zusammengefügt wird und mit dem Haupt die Vereinigung erlebt, dann wird er vom Haupt aus der ganze Leib genährt, er empfängt die Kraft, er wird dienstbar, er kann das, was der Herr tun möchte, ausführen. Seht, wenn wir das Haupt betrachten, die Hände sind nicht am Haupt, die Füße auch nicht, aber das Haupt dirigiert den ganzen Leib, sodass Hände und Füße benutzt werden können, um das zu tun, was das Haupt getan haben möchte. Und wenn wir als Gläubige uns jetzt dem Herrn zur Verfügung stellen wollen, lasst es uns ganz tun und einfach sagen, Herr, wir wissen, die Zeit ist nur noch kurz. Du hast dir einen Leib bereitet und dieser Leib ist die Gemeinde. Und gemäß 1. Korinther Kapitel 12, Vers 12 und 13 werden wir als Glieder in den Leib Jesu Christi hineingetauft. Aber die Glieder sind verschieden. Ich lese Vers 23 hier noch einmal. Oder ja, man muss 22 dazu lesen, wegen dem Zusammenhang. Ja, alles hat er ihm zu Füßen gelegt und hat ihn zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wenn nun die Gemeinde sein Leib ist, dann müssen ja irgendwo die Füße auch sein. Dann muss ganz am Ende durch die Gemeinde der volle Sieg Jesu Christi offenbar werden. Und Satan und alle Dämonen müssen zu unseren Füßen gelegt worden sein. Nicht nur zu seinen, sondern zu seines Leibes Füßen. Und sein Leib ist die Gemeinde. Und wenn wir diesen Blick bekommen und die Herausforderung verstehen und sagen, Herr, für uns war unbegreiflich, aber wenn du es in deinen Worten so sagst, dann soll es von Herzen gern geschehen. Und dann wird es geschehen. Wir müssen nur unsere Aufgabe, unsere Stellung vor Gott erkennen. Dann wird alles besser gehen. Lasst uns aus Epheser Kapitel 2 von Vers 4 lesen. Epheser Kapitel 2 von Vers 4. Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um seiner großen Liebe willen, die er zu uns hegte, und zwar, als wir noch tot waren, durch unsere Übertretungen zugleich mit Christus lebendig gemacht. Bleiben wir hierbei stehen. Wer gläubig geworden ist, wer gerettet wurde, wer selig wird, für den geschah es, als unser Herr und Erlöser am Kreuz auf Golgatha starb und sterbend ausrief: Es ist vollbracht. Er hat das alles getan, wie er geschrieben steht, hat uns mit ihm, mit Christus, lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet worden und hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt. Immer das Wort hat, also Vergangenheitsform. Nicht er wird es erst tun, er hat es schon getan. In Kapitel 2, noch Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide nunmehr den freien Zugang zum Vater in einem Geist. Und das ist immer derselbe Heilige Geist, durch den wir den Zugang haben. Er hat aus Offenbarung Kapitel 1, möchte ich lesen, Offenbarung Kapitel 1, auch nur die ersten Verse. Offenbarung 1, Vers 1 und 2 und dann Vers 5 und 6. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen muss. Und er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen kundgetan. Und dieser legt nunmehr Zeugnis ab von dem Worte Gottes und von dem Zeugnis Jesu Christi, von allem, was er gesehen hat. Immer diese Gewissheit. Und gerade diese Gewissheit brauchen wir. Nicht ein Mensch hat sich etwas genommen. Gott hat seinen Engel gesandt. Gott hatte seinen Knecht Johannes auf der Insel Patmos. Gott hat ihm kundtun können, damit auch die zukünftigen Knechte wüssten, was Sache ist. Und wir haben es ja alle mitgelesen, um seinen Knechten anzuzeigen oder kundzutun, was geschehen würde. Es geht also nicht nur um die Einzahl. Es geht hier um Einzahl, wenn es um den Empfang des Wortes geht, um Mehrzahl, wenn es um die Weitergabe geht. Ich lese deshalb Vers 1 noch einmal. Offenbarung 1, 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm, meinetwegen dem Johannes, hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten, nicht nur um dem Johannes etwas zu zeigen, sondern um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Und so denn der Herr Knechte auf Erden hat, werden sie die Verbindung zu dem prophetischen Wort und Abschnitt bekommen und zu den Dingen, die Gott seinem Knechte Johannes kundgetan hat. Man muss von Gott in diese Bahn hineingestellt werden. Man kann sich da nicht hineinstellen und sagen, hier bin ich Herr, sondern Gott muss es tun. Und so steht es auch geschrieben, auch mit dem Wort hat. Gott hat in die Gemeinde gesetzt, Apostel, Propheten, Hirtenlehrer und Evangelisten. Wenn die Dienste noch nicht offenbar geworden sind, dann liegt es doch nur an uns. An Gott kann es nicht liegen. Gott hat. Und niemand zweifelt daran, dass Gott hat. Denn Gott hat. Amen. Und hier müssen wir einfach Gott Recht geben und dann sagen, Herr, auf dein Wort hin wollen wir es glauben und im Glauben nehmen, dass du auch die Dienste, die du in deine Gemeinde gesetzt hast, offenbar werden lässest in aller Kürze zur Ehre deines Namens. Dann noch im gleichen Kapitel, Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten, dem Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater und so weiter und so weiter. Also immer wieder diese Überzeugung, er hat, er wird nicht erst, er hat. Und was er hat, was er schon getan hat, glaubt ihr es, dass er es getan hat? Wir sind erlöst. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind ein Priestertum. Wir sind eine Königsherrschaft. Nur ist es noch nicht offenbar geworden, was wir alles sind. Aber so viel ist schon offenbar geworden, dass wir erlöst sind, dass wir Kinder Gottes geworden sind, dass er uns herausgeführt hat, dass er unsere Herzen geöffnet, unsere Augen gesalbt hat, dass wir gehört haben, was der Geist den Gemeinden durch das prophetische Wort und durch die direkte Botschaft für diese Zeit zu sagen hatte. Vieles können wir schon bestätigen, dass es geschehen ist, also stattgefunden hat. Und das andere, da stellen wir uns auf Glaubensboden des Wortes Gottes und sagen dem Herrn, du hast es schon getan. Es bedarf nur noch einer ganz kurzen Zeit und dann wird es offenbar werden. Doch Gott hat seinen Propheten gesandt, wie er zugesagt hatte. Gott hat mit uns geredet. Gott hat uns das Verständnis für die Schrift geöffnet. Er hat zu uns geredet. Man könnte das Wort hat wirklich in einer ganzen Reihenfolge jeweils neu verbinden und sagen, du hast, du hast, du hast. Und wenn wir uns das alles vor Augen führen, was er schon getan hat, wird es uns leichter fallen zu glauben, dass die Dinge, die noch ausstehen, dass er sie dann in Kürze auch noch tun wird. Im Hinblick auf die nahe Wiederkunft des Herrn möchte ich zwei Stellen lesen, beide aus dem Petrusbrief. Die erste aus 2. Petrus, Kapitel 3. Die beiden Stellen aus dem Petrusbrief. Die erste aus 2. Petrus, Kapitel 3. In den ersten Versen stehen ja ermahnende Worte. In Vers 2 steht, damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben, und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in Erinnerung festhaltet, dann wird vom Ende der Tage gesprochen, dass gefragt werden wird von den Spöttern, wo ist nun seine verheißene Wiederkunft? Und dann gibt der Herr Aufschluss über das, was sein wird. Ein Tag bei dem Herrn ist 1000 Jahre bei uns. Er ist mit der Verheißung nicht säumig, wie manche es denken. Dann in Vers 10 kommen, aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb und. Dann zu dem Vers, den ich lesen wollte. Vers 14 und 15. Darum, Geliebte, seid in Erwartung dieser Dinge eifrig bemüht, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden und erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, wie ihr ja auch, wie auch unser geliebter Bruder Paulus, nach der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat. Einfach diese Ermahnung, Geliebte, da ihr in Erwartung dieser Dinge eifrig bemüht seid, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Wir wissen, was Paulus an die Epheser geschrieben hat, dass der Herr sich eine Gemeinde darstellen wird, ja vor sein Angesicht stellen wird, ohne Flecken und ohne Runzel, eine Gemeinde, die sich bereiten ließ, eine Braut, die das Wesen des Bräutigams trägt, die eins geworden ist mit ihm. Und wir glauben, dass Gott jetzt in mächtiger Weise wirksam ist, durch die Kraft des Blutes des Lammes, durch das Wort Gottes, das ja lebendig geworden ist, nachdem es uns offenbart wurde durch den Heiligen Geist und durch den Geist selber, der das Wort nimmt und es uns lebendig macht und uns je länger, je mehr in Übereinstimmung mit diesem Worte bringt, dass am Schluss Braut und Bräutigam in einem Geiste eine göttliche Einheit diesen Leib des Herrn bilden können, der voll funktionsfähig ist, der nicht, wie es der Prophet Hesekiel im Alten Testament von Israel sah, wo noch alle Gebeine in der Talebene zerstreut lagen, und er fragte, können diese wieder leben? Und die Antwort war, ja, sie können wieder leben, sprich zu dem Geist des Herrn. Und dann sprach er zu dem Geist des Herrn und sagte, komm von den vier Winden der Erde und hauche diese Erschlagenen an. Und dann schaute er zu, wie plötzlich die Glieder sich aneinander reihten, wie dann die Knochen verbunden wurden durch Sehnen, wie Fleisch kam, wie das Fleisch mit Haut überzogen wurde. All diese Stadien werden uns im Alten Testament im Propheten Hesekiel gezeigt. Dann stand plötzlich ein großes Heer derer, die vorher zerstreut, tot als Totengebeine herumlagen, aber mit denen Gott etwas vorhatte, die standen plötzlich lebendige Macht auf ihren Füßen in voller Funktion. So muss es und so wird es mit allen Gliedern des Leibes Jesu Christi geschehen. Amen. Mögen wir heute über das Tal hinwegschauen und sagen, meine Güte, der klagt und der jammert, niemand kann sich aufrichten. Es ist ja wie ein Schlachtfeld, überall ist Gestöhne. Macht euch keine Sorgen, der allmächtige Gott, der es so bestimmt hat, dass alles in den rechten Stand gebracht und wieder erstattet und eine Gemeinde am Anfang und am Ende gleichermaßen dasteht in der Kraft des Herrn, der wird über seine Worte wachen und er wird sein Werk zur Vollendung bringen. Hier wird uns gesagt, darum, Geliebte, seid in Erwartung der Dinge eifrig bemüht, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Ach, wenn uns das so geschenkt würde in unserem Herzen, in unserer Gesinnung, in unserem Leben, dass wir der Heiligung und dem Frieden mit jedermann nachjagen könnten, und soweit es an uns liegt, auch diesen Frieden halten. Und dass tatsächlich das Wesen und Leben unseres Herrn durch unser Wesen und Leben offenbar werden könnte. Hier sind wir gefordert. Geliebte, seid in Erwartung der Dinge eifrig bemüht. Man kann Dinge erwarten, man weiß, dass sie kommen werden und nicht bemüht sein, eben diesem allem zu entgehen und nicht darauf bedacht sein, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Möge uns heute, in diesem Augenblick, in dieser Stunde, doch das Verlangen von Gott ins Herz gelegt werden, so vor ihm zu sein, wie wir sein müssten und sein möchten in der Stunde seiner Wiederkunft, dass wir alles ordnen mit Gott und den Menschen, mit Bruder und Schwester, mit Frau und Mann, mit Kindern, mit allem, was an uns liegt, dass wir alles, was uns ein Hindernis sein könnte, dem Herrn bringen und ihn einfach darum bitten, uns gnädig zu sein, denn wir möchten ohne Flecken und ohne Runzel, gewaschen durch das Blut des Lammes, gereinigt in dem Wasserbad des Wortes und geheiligt in der Wahrheit vor unserem Herrn erfunden werden, wenn er kommt. Diese Schriftstelle ist ja auf unsere Zeit sehr gut zugeschnitten. Wir erwarten jetzt die letzten Dinge, die über den Erdkreis kommen werden. Doch bei Erwartung dieser Dinge sollen wir eifrig bemüht sein, fleckenlos und unsträflich vor dem Herrn erfunden zu werden im Frieden. Wer von uns hat die Sehnsucht nach einer innigen Gemeinschaft mit Gott? Wieder täglich die Bibel zu lesen, mit dem Herrn zu wandeln, mit ihm das Leben zu führen. Ich glaube, Gott will es uns schenken. Deshalb sind wir auf dieses Wort gekommen und haben es jetzt gelesen. Aus 2. Petrus, dem 1. Kapitel, das schon so oft zitierte Wort, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort auf, oder das wir besitzen, und ihr tut wohl, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Auch dieses wollen wir uns zu Herzen nehmen, auf das prophetische Wort achten, aber gleichzeitig bemüht sein, vor Gott im Frieden erfunden zu werden, in Bereitschaft vor dem Herrn zu stehen, uns dessen bewusst, dass er alle bekannten und unbekannten Fehler, Sünden, was immer es sein mag, vergeben hat, dass wir ihn ganz neu darum bitten, Herr, wasche du mich in deinem teuren und heiligen Blute, schenk mir die Gemeinschaft mit dir, so wie du sie haben möchtest, diese persönliche Verbindung zu dir. Und ich glaube, er wird sie uns aus Gnaden schenken. Nur noch ein ganz herrliches Wort, uns allen auch sehr bekannt, aus dem Römerbrief. Die Zeit geht ja immer so schnell vorbei. Römer, Kapitel 8, und freuen wir uns darüber und fassen wir neuen Mut, dass der Herr noch Großes tun wird. Römer, Kapitel 8, lesen wir auch dieses Wort heute mal mit direkt von Gott gesalbten Augen und vernehmen wir das, was der Herr uns dadurch persönlich sagen möchte. Römer, Kapitel 8, von Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen oder mitwirken, je nach Übersetzung, nämlich denen, welche nach seinem Vorsatz oder Vorherbestimmung berufen sind. Bleiben wir bei diesem Vers auch nur einen Augenblick stehen. Nicht der Rest der Welt kann das sagen, aber diejenigen, die Gott lieben. Und warum lieben sie ihn? Weil sie von ihm zuerst geliebt wurden. Und warum geschieht es? Weil wir nach seinem Vorsatz berufen worden sind oder Vorherbestimmung, laut Übersetzung manchmal verschieden, dann dienen uns alle Dinge zum Besten. Ganz gleich, was es sein mag, auch wenn wir es von uns selber und von anderen in dem Moment nicht verstehen, auch wenn wir den Kopf schütteln und über die Lippen bringen, das darf nicht wahr sein, das kann doch nicht möglich sein. Werdet stille und ihr werdet erfahren, dass Gott Recht behält. Allen denen, die ihn lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Nicht nur die Guten, hier steht alle. Alle Dinge dienen denen zum Besten, welche nach seiner Vorbestimmung berufen worden sind. Und wir wissen ja auch, dass gesagt wird, saget Gott Dank in jeder Lage für alles, denn so will es Gott in Christo haben. Dann Vers 29. Achtet, wenn's gelesen wird. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Wir haben's, nachdem die Sänger das Lied ja hier gesungen haben, schon erwähnt. Es steht im Johannesbrief geschrieben, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und deshalb glauben wir auch nicht, wenn da eine Sieben-Donner-Lehre verkündigt, dass der Herr gekommen ist. Das glauben wir nicht. Wenn er kommt, dann werden wir ihn sehen. Und dann werden wir in sein Bild umgestaltet werden. Die Heilige Schrift lehrt es so. Derselbe Jesus wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn gen Himmel habt auffahren sehen. Und ich glaube, es ist ja unser aller Sehnsucht, ihn zu schauen. Und danach grüßen wir Abraham und viele anderen. Aber zuerst werden wir von ihm willkommen geheißen, von unserem Herrn und Erlöser, der hingegangen ist, um uns die Stätte zu bereiten. Ich möchte nicht in irgendeine Lehre hineingezogen werden, um da etwas zu sehen, das überhaupt nicht zu sehen ist, sondern der Heiligen Schrift glauben, wie es in 1. Thessalonicher im 4. Kapitel geschrieben steht, dass der Herr wiederkommen wird mit dem Weckruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes. Ich weiß, dass Brüder aus Amerika schon 1966 und 67 hier verkündigt haben, dass der Herr bereits herabsteigt. Sie haben gelehrt, dass die erste Phase, nämlich der Weckruf, bereits vor sich geht, haben gesagt, der Weckruf ist die Botschaft, also muss der Herr den Gnadenthron verlassen haben. Ich habe damals die Dinge übersetzt, habe gleich und später noch mehr den Kopf geschüttelt und habe dann feststellen müssen, dass sie missverstanden haben, was Bruder Brenham gesagt hat und was die Heilige Schrift lehrt. In der Predigt, die Entrückung, hat Bruder Brenham von 1. Thessalonicher 4 gesprochen und macht dann einen Sprung, und zwar zu Matthäus 25. Und erwähnt Matthäus 25 dreimal hintereinander und sagt, dies ist jetzt die Zeit, um die Lampen sauber zu machen, zu reinigen und mit Öl die Krüge zu füllen. Und genau das ist es. Es erfüllt sich in unseren Tagen, dass der Schrei vor sich geht, siehe, der Bräutigam kommt. Macht euch auf, ihm zu begegnen. Das, was in 1. Thessalonicher 4 geschrieben steht, wird alles geschehen, wenn der Herr wiederkommt. Und der Weckruf ist ein Weckruf, der an die Toten in Christo gerichtet sein wird. Denn die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Und wir, die wir leben und übrig bleiben, sind dann schon wach. Wir brauchen dann keinen Weckruf mehr. Wir, die wir leben und übrig bleiben, werden verwandelt werden und gemeinsam dem Herrn entgegengerückt in den Wolken und werden dann bei dem Herrn sein, alle Zeit. Uns wurde vor kurzem noch gesagt, dass der Herr sich jetzt unter uns befindet, hier auf Erden, und dass die Vermählung jetzt hier so stattfindet. Es ist alles nicht wahr. Eins aber ist wahr. Er hat sein geoffenbartes Wort gesandt. Und er ist in seinem Wort. Er kann von seinem Wort nicht getrennt werden. Und sein Wort ist Geist und Leben. Er selber wartet auf dem Gnadenstuhl, bis der Letzte, der gläubig werden soll, gläubig geworden ist. Bis die letzten Sünden vergeben und der Letzte herausgerufen und die Zahl voll wird. Erst dann wird er sich erheben und wiederkommen. Ich lese noch schnell weiter. In Römer 8, Vers 29 bis 30. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und die, welche er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Habt ihr gezählt, wie oft ihr hat steht? Er hat's getan. Es ist vollbracht. Die er berufen hat mit einer heiligen Berufung, die hat er gerechtfertigt. Ich habe eben vorhin noch in der Predigt Bruder Brennims gelesen, eben die Entrückung, da schreibt er, gerechtfertigt bedeutet vor Gott, als hätten wir es nie getan, als hätten wir nie gesündigt. Die göttliche Rechtfertigung bedeutet, dass der gefallene Mensch aus seinem Fall total und völlig genommen und vor den Fall zurückgebracht wurde, in Gemeinschaft mit Gott versetzt, als sei nie etwas passiert. Gelobt sei der Name des Herrn. Göttliche Rechtfertigung ist nicht auf Raten, wenn du, dann ich und eventuell, nein, in Christus hat er uns berufen. Wir sind mit ihm gekreuzigt, gestorben, mit ihm begraben, mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Er hat. Er hat alles getan. Jetzt liegt es nur noch an uns. Es steht sogar, und hat uns die himmlische Herrlichkeit verliehen. Wenn ihr es gestattet, noch aus dem Johannesevangelium 17, diese drei oder vier hat, und dann kommen wir zum Schluss. Johannesevangelium 17, Vers 4. Ich habe dich hier auf der Erde verherrlicht und habe das Werk vollendet, dessen Vollführung du mir aufgetragen hast. Er steht noch auf beiden Füßen. Es ist noch vor Golgatha, vor der Kreuzigung. Und er sagt, ich habe das Werk schon vollendet, das du mir aufgetragen hast. Bei Gott ist alles schon getan. Was er noch tun wird, hat er schon getan. Bei ihm ist der Ratschluss eine vollendete, abgeschlossene Sache. Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dir gehören sie an und mir hast du sie gegeben. Das und sie haben dein Wort bewahrt. Es geht immer weiter. Lasst uns noch Vers 14 lesen. Johannes 17, Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht zur Welt gehören, wie auch ich nicht der Welt angehöre. Auch das passt sehr schön zu dem gläubigen Menschen. So wie unser Herr auf dieser Erde nirgendwohin passte. Für ihn war kein Raum in der Herberge, im Tempel nicht. Er passte nirgendwo in die Gesellschaft. Nicht in die religiöse, nicht in die andere. Auch wir passen nirgendwo so richtig hinein. Wir werden geduldet bis zu dem Augenblick, wo wir dann heimgenommen werden. Also, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Jetzt lese ich Vers 26. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Immer ich habe. Nicht ich werde es. Ich habe. Vers 24. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Dir gehören sie an. Mir hast sie durch die Erlösung geschenkt. Hier bringe ich sie dir wieder. Welch wunderbare Worte. Hier ist für Zweifel überhaupt kein Raum. Gott hat die Welt mit sich selber in Christo versöhnt. Und wer Jesaja 53 liest und viele andere Kapitel, er hat unsere Sünden getragen. Er hat unsere Krankheiten auf sich genommen. Er hat uns am Tage des Heils geholfen. Wir beide sagten durch den Propheten Jesaja, ich habe dich erlöst und bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Fassen wir zusammen, was der Herr uns heute sagen wollte. Als erstes schien es mir so, als wolle der Herr uns vor Augen führen, dass es ernst geworden ist und dass wir wirklich nicht nur in der letzten Zeit leben, sondern kurz vor dem Abschluss aller Dinge angekommen sind und dass wir unser Leben ordnen mit Gott und den Menschen, als Gemeinde ihm uns zur Verfügung stellen, als sein Leib, und ihn wirklich darum bitten, taufe du mich durch deinen Geist in deinen Leib hinein, damit der gesamte Leib Jesu Christi zu einem lebendigen Organismus werden kann und er als das Haupt durch den Leib, durch seine Glieder alles zu tun vermag. Dann wird es nicht mehr Bruder so und so sein, sondern der Herr, der alles in allen aus Gnaden bewirkt. Und im Zusammenhang damit will der Herr uns deutlich vor Augen führen, dass von seiner Seite aus bereits alles geschehen ist. Es ist vollbracht. Er hat uns erlöst. Er hat sich uns geoffenbart. Er hat uns sein Wort kundgetan. Er hat seinen Namen offenbart. All die Dinge können wir schon mit Ja und Amen bestätigen. Wir sind nicht Außenstehende, sondern Menschen, die mitten in das Reich Gottes hineingestellt wurden durch die Wiedergeburt, sind wir ja in das Reich Gottes hineingeboren worden und haben so einen Anteil an dem, was Gott jetzt tut. Möge uns ein neuer Ansporn mit auf den Weg gegeben werden, dass wir nicht nur lehrmäßig auf dem neuesten Stand wären, nicht nur das prophetische Wort richtig einordnen können. Möge zu diesen beiden Punkten Gott Gnade schenken, dass auch der dritte nicht zu kurz komme, nämlich dass unser Leben Gott wohlgefällig werde und wir ihm zur Verfügung stehen als Einzelne und dann auch als ein durch den Geist getaufter, von Gott zusammengefügter Leib und lebendiger Organismus Jesu Christi, dass wir ebenso zur Verfügung stünden, damit er die letzte Runde mit seiner Gemeinde haben und das erfüllt werden kann. Nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist wird's geschehen, spricht der Herr. Wir als Gefäße, als Glieder seines Leibes, wollen uns ihm zur Verfügung stehen. Vergesst es nicht. Er, der uns berufen hat, hat uns auch gerechtfertigt. Er, der uns gerechtfertigt hat, hat uns auch geheiligt. Er hat uns in das Bild seines Sohnes umgestaltet. Es ist nur noch nicht offenbar geworden. Bei Gott sind wir schon als Söhne und Töchter Gottes. So sieht er uns. Aber wie eben schon gesagt, noch ist es nicht offenbar geworden. Es wird aber in Kürze offenbar werden. Dann legen wir diese irdische Hülle ab und werden überkleidet mit dem Auferstehungsleib, indem wir dem Leibe unseres Herrn gleichgestaltet werden. Für uns beinahe unfassbar und dennoch wahr. So wie es den ersten Adam gab, so gibt es den zweiten Adam. Und so wie alle das Bild des ersten an sich getragen haben, so schreibt Paulus an die Korinther im 15. Kapitel, so werden alle das Bild des zweiten Adams an sich tragen. Der Herr hat alles wohlgemacht, gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und herrlicher Name. Wir wollen uns freuen und ihm die Ehre geben, dass er uns gerufen, dass er uns herausgeführt, vorherbestimmt, auserwählt, gerechtfertigt, ja in sein Bild umgestaltet hat. Wir wollen ihm durch Glauben die Ehre darbringen und das in Jesu heiligem Namen. Amen.